Ich bringe euch heute einen kleinen Abschnitt mit aus dem zweiten Buch Mose aus Kapitel 16. Und das Volk Israel kommt gerade, also ist gerade aus der Gefangenschaft in Ägypten gekommen und jetzt sind sie in der Wüste unterwegs. Und Gott hat sie schon versorgt mit Manna, also diesen Körnern von Himmel, jeden Tag frisch. Und jeden Tag sollen sie diese Körner aufsammeln und zwar immer so viel, wie sie für einen Tag brauchen. Und sie sollen nichts bis zum nächsten Tag aufbewahren. Und einige versuchen das trotzdem und dann ist das aber nicht so großartig, weil jetzt finde ich hier noch einen Zettel. Sieh, hier ist echt was los hier vorne. Also, sie versuchen trotzdem das aufzubewahren und am nächsten Tag ist das Manna aber völlig verdorben und da sind Viecher drin und all sowas. Also, das haben sie gelernt, Manna immer nur für einen Tag. Einzige Ausnahme ist der sechste Tag. Weil am sechsten Tag gibt es die doppelte Menge Manna und das sollen sie auch alles zubereiten und was übrig ist, eben für den nächsten Tag aufbewahren. Warum? Der nächste Tag ist der siebte Tag, der Sabbat. Da sollen sie eben ruhen und so wie Gott ihnen das geboten hat. Und deswegen gibt es am sechsten Tag eben die doppelte Menge. Ja, und so tun sie das auch. Also sie sammeln immer für einen Tag, am sechsten Tag doppelt so viel und dann bereiten sie das alles vor. Und als sie dann am siebten Tag am Sabbat nachgucken, toll, diesmal kein Gestank, nichts ist verdorben, nichts krabbelt rum, nichts gammelig, also super. Und Mose bestätigt dem Volk nochmal, ja genau so hat Gott sich das auch gedacht. Also, heute ist Sabbat, da bleibt die Küche kalt, ihr lebt von den Resten von gestern, ist großartig, ihr sollt auch nichts aus dem Lager rausgehen, wie sonst jeden Morgen und da das Manna aufsammeln, weil ihr werdet überhaupt nichts finden. Und vorsichtshalber, und das finde ich so großartig, bringt Gott das durch Mose dann wirklich nochmal deutlich auf den Punkt. Für alle, die es bis dahin nicht verstanden haben, sagt Mose dann nochmal, 6 Tage lang sollt ihr sammeln, aber am siebten Tag ist Sabbat, da findet ihr nichts. So, und dann geht es dann wie folgt weiter. Ab Vers 27. Trotzdem gingen am siebten Tag einige vom Volk hinaus. Sie wollten sammeln, aber sie fanden nichts. Da sagte der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben. Darum gibt er euch am sechsten Tag Brot für 2 Tage. Jeder soll bleiben, wo er ist. Am siebten Tage soll niemand seinen Platz verlassen. So ruhte das Volk am siebten Tag. Ist das nicht verrückt? Also sie sind mit einem einzigartigen Gott unterwegs. Sie werden in einer grandiosen Rettungsaktion befreit aus Ägypten, wo sie als Sklaven gelebt hatten. Gott verheißt ihnen eine wunderbare Zukunft und Gott gibt ihnen dann auch noch mit Mose einen Leiter, dem sie wirklich vertrauen können, der nah an Gott dran ist, der auf Gott hört und wirklich eben vertrauenswürdig ist, sensibel für Gottes Reden, tut, was Gott ihm aufträgt. Und sie erleben auch, wie Gott sie mit Nahrung versorgt, auf übernatürliche Weise. Und sie machen die Erfahrung, Gott hält, was er verspricht und was er sagt, das geschieht. Und sie erleben, ja, wenn Gott Weisungen gibt, dann denkt er sich was dabei. Und dann sind das jetzt nicht so Ideen, die ihm vielleicht gerade mal in den Kopf rumkommen und die er dann weitergibt als Ratschläge, die ich befolgen kann oder eben auch nicht, sondern es sind Weisungen, die ich befolgen soll. Und wenn ich die nicht befolge, dann hat das auch Konsequenzen. Siehe Gammelmanna. Und Sie haben ja den Gestank selbst erlebt. Ne? Sie mussten ja stundenlang wirklich Ihre Zelte durchlüften, dass Sie mal wieder überhaupt atmen konnten. Und dann diese Würmer, die da wirklich zwischen den Körnern rumgekrochen sind. Also das war wirklich eklig. Und das passiert Ihnen nicht nochmal. Und Sie sind einsichtig. Und Sie sammeln immer nur für einen Tag, außer am 6. da, wie gesagt, die doppelte Menge. Und Sie erfahren auch, warum das so ist. Weil Gott hat selbst den Sabbat eingesetzt und er ermöglicht es Ihnen, dass Sie den Sabbat auch halten können. Weil das könnten Sie ja nicht, wenn Sie am Sabbat Manna sammeln müssten. Also Gott sorgt wirklich vor und er setzt sein Volk damit frei, dass sie am Sabbat wirklich auch ruhen können. Sie haben Gottes Weisungen. Sie haben schon die doppelte Menge Manna zu Hause. Sie haben gekocht und gebacken am 6. Tag wie die Weltmeister. Alles ist vorbereitet. Und trotzdem ziehen einige am Sabbat los, gehen vors Lager, weil sie Manna sammeln wollen. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht bekannt vorkommt. Also das kann schon sein. Also vielleicht geht es bei dir auch um eine Ruhezeit. Ja, und es fällt dir schwer, darauf zu vertrauen, dass Gott dich versorgt, auch wenn du deine Arbeit unterbrichst. Vielleicht geht es bei dir gerade auch um irgendein anderes Thema. Also irgendein Thema, mit dem du dich schwer tust. Aber so unsere Beweggründe, unsere Haltung Gott gegenüber, die kann schon ganz ähnlich sein mit dem Volk damals. Und dann ist Gottes Volk in der Wüste mit all seinen Merkwürdigkeiten vielleicht doch nicht so weit von uns weg, wie wir manchmal meinen. Also ich kann Gottes Kind sein in Jesus Christus. Ich kann seine Zusagen haben. Ich kann ein ums andere Mal erleben, wie Gott mich versorgt. Und ich kann trotzdem daran zweifeln, dass er es morgen auch wieder tut. Gott sagt, am Sabbat sollt ihr im Lager bleiben und sollt ruhen. Es wird kein Manna geben. Sie tun es trotzdem. Warum? Also was treibt sie an? Was versprechen Sie sich davon? Und da gibt es ja verschiedene mögliche Beweggründe, die da so vorstellbar sind. Es kann sein, Sie kennen Gott einfach noch nicht gut genug. In Ägypten waren Sie Sklaven und Sie sind schon in dieses Leben hineingeboren worden. Das heißt, Sie kennen überhaupt kein anderes Leben. Die Geschichte Ihrer Stammväter ist schon lange her. Und die ist auch weit weg von dem Leben, wie Sie es jetzt führen. Und vielleicht sind Ihnen nicht nur diese Geschichten mittlerweile fremd, sondern auch Gott. Und es fällt Ihnen schwer, zu vertrauen. Es kann sein, dass Sie Angst haben, dass Gott Sie vielleicht doch nicht versorgt, dass er Sie hängen lässt, dass Sie zu kurz kommen und Sie eben doch selbst sehen müssen, wie Sie klarkommen. Als Sklaven sind Sie ja unterdrückt worden. Da war ja keiner, der sich jetzt sonderlich fürsorglich verhalten hat, der für Sie eingetreten ist. Und das prägt. Wie er auch uns, unsere Lebensgeschichte prägt. Sie haben Gottes Zusagen, aber wahrscheinlich meinen Sie immer noch, dass Sie niemandem vertrauen können, außer sich selbst. Und dann nehmen Sie die Dinge doch lieber selbst in die Hand. Nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Diejenigen, die am Sabbat rausgehen und die Manna sammeln wollen, die haben auch Vorräte zu Hause, genauso wie alle anderen. Und morgen wird es auch wieder neues Manna geben, für Sie genauso wie für alle anderen. Also Sie haben keine Not, aber Sie befürchten vielleicht, dass die Not eintreten könnte, dass es morgen doch kein Manna mehr gibt oder dass das, was Sie gestern gekocht haben, doch irgendwie noch gammelig wird oder so, verdirbt, dass Sie es nicht mehr essen können. Und dann wenn Sie jetzt noch mal sammeln würden, dann wären Sie ja vorbereitet, im Gegensatz zu all den anderen, die jetzt da im Lager bleiben. Es kann auch sein, dass Sie einfach die Ruhe nicht aushalten können. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, manchmal ist das gar nicht so leicht, Ruhe auszuhalten, weil man muss doch irgendwie was tun. Gott sagt, bleibt. Sie gehen trotzdem. Warum? Ja, es sind viele Beweggründe denkbar, aber letztlich läuft es immer auf die eine Frage hinaus, nämlich, wer will ich sein? Selbstversorger oder Versorgungsempfänger? Der eine schaut selbst, wo er bleibt, der andere vertraut, dass Gott für ihn sorgt. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so, Versorgungsempfänger, das klingt jetzt erstmal gar nicht so attraktiv, oder? Also manchmal stellt man sich auch vielleicht vor, ja, Versorgungsempfänger, okay, das ist jetzt jemand, der einfach in der Ecke hockt, ja, gar nichts tut und darauf wartet, dass Gott ihm das Leben schön macht. Aber dem ist nicht so, weil Menschen, die Gott vertrauen, die darauf vertrauen, dass Gott für sie sorgt, die können sehr engagiert und auch sehr aktiv sein und das Leben gestalten, aber eben mit Gott, nicht ohne ihn und auch nicht gegen ihn. Ja, lasst uns mal einen Blick werfen auf das Leben der Selbstversorgung. Also, was macht Selbstversorgung aus? Und ich habe mal so drei wesentliche Kennzeichen herausgesucht. Also Selbstversorgung, das hört man ja schon in dem Wort, ist auf sich selbst bezogen. Also ich bin dann ja mit mir beschäftigt die ganze Zeit, drehe mich um mich, um meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Erwartungen, auch meine Ängste, meine Sorgen und Befürchtungen und um meinen Mangel. Und weil ich überzeugt bin, dass es sonst niemanden gibt, der auf mich achtet und der für mich sorgt, muss ich mich ständig selbst im Blick behalten. Im Grunde traue ich auch überhaupt niemandem zu, dass er für mich sorgt, weil ich davon überzeugt bin, dass nur ich selbst das wirklich auch kann. Und dann muss ich natürlich auch alles unter Kontrolle haben, ja, alles im Griff behalten, weil dann weiß ich ja, dass es läuft. Also auf sich selbst bezogen. Und sie ist von Angst getrieben. Also Angst, dass ich zu kurz komme. Angst, dass ich den Anschluss verliere, dass ich an den Rand gedrängt werde, dass ich über den Tisch gezogen werde, dass ich am Ende mit leeren Händen dastehe, dass ich vielleicht krank werde, Kontrolle verliere, auf fremde Hilfe angewiesen bin, dass ich etwas versäume oder es einfach nicht schaffe. Also Selbstversorgung ist von Angst getrieben. Und wenn du von Angst getrieben bist, dann raubt dir das Gelassenheit. Gelassen sein, zur Ruhe kommen, Fehlanzeige, weil von meinem Gefühl her kann ich mir das überhaupt nicht leisten, weil ich muss immer weiter und weiter machen. Und wenn ich irgendwann mal unterbreche oder nachlasse, dann kann es sein, dass alles den Bach runtergeht. Also versage ich mir selbst, was Gott als wohltuende Ordnung in mein Leben hineingelegt hat. Und Angst missachtet und misstraut Gott. Das kann man in der Wüstenzeit der Israeliten sehr gut beobachten. Also diese Situation, die wir uns heute hier anschauen, das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielen. Und auch durch diese gesamte Wüstenzeit hindurch in ganz vielen verschiedenen Situationen setzt das Volk sich immer wieder über Gottes Anweisung hinweg, hört auf seine Angst statt auf den Herrn. Und ein ganz eindrückliches Beispiel ist, als sie zum ersten Mal vor dem gelobten Land stehen und es einnehmen sollen. Gott hatte ihnen den Sieg versprochen. Aber sie weigern sich, das Land einzunehmen, weil sie haben Angst. Und da kann Gott ihnen tausendmal zugesagt haben, dass sie dieses Land bekommen. Sie wollen nicht kämpfen, nicht gegen diese großen, starken Männer, die sie dort sehen. Das ist viel zu gefährlich. Und immer wieder lehnen sie sich gegen Gott auf und gegen die von ihm eingesetzten Leiter. Und sie sind halsstarrig und eigensinnig. Und sie meinen, es besser zu wissen. Und damit missachten sie Gott. Und sie misstrauen auch seiner Fürsorge. Und in der Bibel wird das Unglaube genannt. Oder auch Kleinglaube. Und auch das ist ein Wesensmerkmal der Selbstversorgung. Also, dass ich mich und meine Wahrnehmung zum Maßstab setze. Dass ich Gott misstraue, ungeachtet dessen, was ich alles schon mit ihm erlebt habe und was er mir zuspricht und auch wie ich ihn kennengelernt habe. Selbstversorgung ist ein ganz klares Misstrauensvotum Gott gegenüber. Denn ich sage ja, Herr, ich glaube schon an dich, grundsätzlich, aber ich glaube nicht, dass du mich wirklich gut versorgen kannst oder willst. Und deswegen kümmere ich mich lieber selbst darum. Die Israeliten, die sind da in der Wüste mit einem Gott unterwegs, der wirklich umfassend für sie sorgt. Sie erleben Wunder um Wunder auf dem Weg. Und doch zeigen sie immer wieder diese deutlichen Selbstversorgungstendenzen, die sie von Gott wegziehen. Und jetzt könnte man ja meinen, ja gut, das ist halt so, ne? Das ist halt, entspricht halt ihrer Persönlichkeit und sie sind ja auch so geprägt, weil sie eben als Sklaven in Ägypten gelebt haben. Jetzt sind sie mit Gott in der Wüste unterwegs und das ist natürlich ja auch alles nicht so einfach, die ganzen Kämpfe und dann jeden Tag dieses Manna und dann bekommen sie wieder mal Angst oder haben auch einfach keine Lust mehr. Und dann ist doch klar, dass sie überreagieren, den Karren querstellen und sagen, ich bin raus, ich mache mein eigenes Ding. Aber schaut mal, was Gott zu Mose sagt, nach diesem Mannasammelversuch. Da sagt er in Vers 28, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und Weisungen zu halten? Wie lange weigert ihr euch? Sie werden nicht aus Versehen schuldig. Also es passiert ihnen nicht einfach so, weil sie aufgrund ihrer Persönlichkeit und Prägung nicht anders können, sondern Gott fragt, wie lange weigert ihr euch? Es geht um die Weigerung, aktiv, anhaltend und bewusst. Und auch wiederholt, weil diese Situation mit dem Manna ist ja nicht die erste und letzte Situation, in der sie sich eben über Gottes Weisung hinwegsetzen. Und wenn ihr euch mal die Wüstenwanderung mal im Zusammenhang in aller Ruhe in der Bibel anschaut, dann könnt ihr das in schöner Regelmäßigkeit beobachten. Das Volk geht, wenn es bleiben soll. Sie bleiben, wenn sie gehen sollen. Sie tun, was sie gar nicht tun sollen und sie tun nicht, was sie tun sollen. Na, also, das ist immer wieder diese Verweigerungshaltung und das hat schon auch mit der Prägung zu tun, aber es hat weniger mit der Prägung und der Persönlichkeit zu tun, als viel mehr mit ihrer Herzenshaltung, nämlich die Haltung, die sie Gott gegenüber einnehmen und an der sie auch festhalten, in der sie Gott begegnen, weil andauernd weisen sie ihn zurück. Und in Moment, da bin ich jetzt. Ach so, ja, genau. Okay, das ist immer schon alles da. Das irritiert mich, weil eigentlich dachte ich, das fliegt allen. Gut, egal, es ist schon da, umso besser. Seht ihr, es ist alles schon da. Ne? Großartig. In 4. Mose 14, Vers 11, als sie sich weigern, das Land einzunehmen, sagt Gott eben, wie lange will dieses Volk mich verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all diesen Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Das ist eben, als sie da vor dem gelobten Land stehen und sagen, nee, wir kämpfen nicht. Wie lange, bei all dem, was Sie schon gesehen haben und mit mir erlebt haben, wie lange wollen Sie mir misstrauen? Du kannst Wunder um Wunder erleben und du kannst trotzdem im Unglauben verharren. Aber du kannst dich auch heute für das Gegenteil entscheiden, nämlich dafür, dass du Jesus vertrauen willst. Das ist ja sehr interessant hier alles. Kannst du noch mal eine zurückmachen? Weil bei mir geht jetzt gar nichts mehr hier. Irgendwo muss eine Folie sein, das dicke Minus, aber okay. Okay, dann ist das alles ein bisschen durcheinander geraten. Haha, kleiner Flexibilitätstest, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum manchmal etwas verwirrte Blicke mich treffen. Okay, war nicht so gedacht, okay. Ja, also, das dicke Minus. Gott hatte seinem Volk gesagt, am siebten Tag gibt es kein Manna. Und sie haben erlebt, dass sie am sechsten Tag die doppelte Menge hatten für den Sabbat mit. Und trotzdem versuchen es wieder einige. Sie gehen raus, aber jetzt stellt euch vor, sie finden nichts. Och, überraschend. Ne? Also es ist nichts da, was sie hätten sammeln können. Und dann nutzen auch aller Einsatz und aller Eifer nichts. Das hätten sie sich also wirklich sparen können. Es ist eine unsinnige Aktion, anmaßend obendrein. Weil Gott hatte ja schon lange vorgesorgt. Doch ihr Aktivismus, der fügt dem, wo Gott für sie sorgt, gar nichts hinzu. Also sie haben dadurch nicht mehr. Im Gegenteil, am Ende kommt ein dickes Minus raus. Nichts gefunden, auf die Ruhe verzichtet und dann auch noch ungehorsam gewesen gegen Gott. Also ihr Eigensinn zahlt sich nicht aus. Am Schluss stehen sie mit leeren Händen da. Und mich hat das sehr an Psalm 127 erinnert. Traue mich gar nicht mehr zu klicken, weil wer weiß, was dann passiert. Ha! Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Bauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Gott sorgt reichlich für seine Kinder. Er ist ein überaus großzügiger Gott und er kann sich das auch leisten, weil er unglaublich reich ist, mehr als wir uns vorstellen können. Also er hat alles zur Verfügung und er teilt großzügig davon aus. Und Gott ist absolut vertrauenswürdig. Und wenn wir ihm misstrauen, wenn wir unserem Eigensinn folgen statt Jesus oder unseren Ängsten und unsere Ohren und unser Herz vor ihm verschließen, wenn wir uns weigern, ihm die Führung unseres Lebens zu überlassen, dann werden wir das nicht dadurch ausgleichen, dass wir jetzt in Aktivismus verfallen. Das lässt sich übrigens auch nicht durch frommen Aktivismus ausgleichen, weil Gott lässt sich davon nicht beeindrucken. Ihm geht es um unser Herz. Und das wird auch in den Worten deutlich, die Gott seinem Volk durch den Propheten Jesaja weitergibt. Wow. Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Es gibt keinen Gott, der vor mir war, und es wird auch in Zukunft nie einen anderen geben. Gott möchte, dass sein Volk ihn wirklich kennenlernt und ihm vertraut. Und dazu musst du auch jemanden erstmal kennenlernen, weil es ist natürlich ungleich schwerer, einem völlig Fremden dein Vertrauen zu schenken. Sie sollen begreifen, mit welch einem einzigartigen Gott sie da unterwegs sind. Und durch Jesus können wir das auch, weil In Jesus sind wir ja mit hineingenommen in Gottes Familie. Und durch Jesus macht Gott aus unserem Minus wirklich ein fettes Plus. Wie Jesus, unser Bruder, können auch wir wirklich in der Liebe und in der Fürsorge Gottes ruhen und von daher unser Leben anpacken und gestalten. Ja, am Schluss bleibt eine Frage: Wer willst du sein? Ängstlicher Selbstversorger oder vertrauensvoller Versorgungsempfänger? Und ja, ich wünsche uns sehr, dass wir es nicht so machen, wie das Volk es in der Wüste getan hat, sondern dass wir es eben tun, wie auch der Heilige Geist das sagt, Hebräer 3, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht, also verschließt euch nicht vor seinem Reden. Das wünsche ich uns sehr, dass wir uns von unserem Herrn berühren lassen und ja, da, wo er uns vielleicht was deutlich macht für unser eigenes Leben, wo wir doch so in die Selbstversorgungsschiene wieder abrutschen, dass wir uns da von ihm wieder zurückbringen lassen auf den Weg des Vertrauens, weil unser Herr ist absolut vertrauenswürdig. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, danke für deine Liebe, die du uns entgegenbringst. Danke, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass wir mit dir in Verbindung sein können durch den Heiligen Geist, dass wir auf dich hören können, dass wir deine Stimme erkennen können. Danke, dass du für uns sorgst, besser als wir selbst es jemals könnten. Danke, dass du unsere Herzen kennst mit all dem, was da auch an Ängsten und Sorgen drin ist und uns zu schaffen macht. Und du bist aber größer als unser Herz. Und wir bitten dich, dass du jedem von uns da begegnest, wo wir gerade stehen, mit all dem, was uns auf dem Herzen liegt. Danke, dass wir es bei dir abladen dürfen. Du lädst uns ein, kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich will euch Ruhe geben. Und Herr, darauf wollen wir uns verlassen. Und ja, danke einfach für deine Liebe, für deine Gnade und deine Fürsorge, die uns jeden Tag unseres Lebens gilt. Amen.